Ein anspruchsvolles Thema. Christsein, was bringt's? Wir haben eben schon was gehört von Nelly, wie sie Christus erlebt hat in ihrem Alltag. Und wahrscheinlich sind viele hier, die von sich erzählen könnten, wie sie ihren Glauben leben und erleben und erleben, dass Gott wirklich eine Realität ist. Und andererseits dachte ich, das Thema klingt fast anmaßend, so als würde man vor einem Versicherungsvertreter sitzen und der will uns was verkaufen und wir sagen, na sag mal, was hast du anzubieten? Und wenn mir dein Angebot passt, dann werde ich es annehmen und wenn nicht, dann eben nicht. Mit anderen Worten, also Gott, schieß mal los und erklär mir mal, was du zu bieten hast und versuche mich zu überzeugen und wenn du attraktiv genug bist für mich, dann werde ich glauben. So könnte man dieses Thema verstehen. Und vielleicht denkt mancher so, der heute Abend hier ist oder im Livestream zuschaut, was habe ich denn davon, wenn ich Christ werde? Ich bin so froh, dass Gott unsere Fragen erträgt, auch unsere Herausforderung erträgt, die dieses Thema so mit sich bringt, weil er uns liebt und weil er ein geduldiger Gott ist. Und weil er souverän auch über all unseren Angriffen steht und unseren Zweifeln, die wir anmelden bei ihm, er hält uns aus, auch mit unserer Anmaßung. Aber er ist nicht der gutmütige Opa, der irgendwo im Himmel sitzt und nur wartet, bis wir beten, um uns dann alles zu geben, was wir erbitten. Er ist der große Herr. Er ist groß genug, um uns zu ertragen. Aber er ist auch groß genug, um uns zur Verantwortung zu ziehen für unser Leben und für die Art und Weise, wie wir auf seine Liebe Antwort geben. Ich möchte heute Abend nur mal 4 Dinge nennen, von denen ich denke, die sind ganz essentiell für ein Leben mit Christus und was es mit sich bringt, wenn ein Mensch sich Christus gegenüber öffnet. Das Erste, wir finden Antwort auf die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens. Zweitens, wir erleben, dass Gottes Wort gesund ist und unser Leben ordnen kann und gesund machen kann. Wir werden darüber nachdenken, dass ein Leben mit Christus uns Versöhnung mit Gott bringt. Und viertens, dass echtes Christsein nicht von uns fordert, sondern uns die Kraft gibt, nach dem zu leben, was Gottes Wort uns gebietet. Das sind die 4 Dinge, die Sie heute Abend erwarten, wenn ich jetzt dieses Thema versuche zu entfalten. Was bringt Christsein? Ich werde die einzelnen Punkte sehr unterschiedlich lang betonen. Der Hauptteil wird auf dieser Frage sein, wenn was Christsein uns bringt, das ist Versöhnung mit Gott. Das wird auch der längste Punkt und für mich auch der wichtigste heute Abend sein. Christsein, was bringt erstens die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens? Jeder Mensch hat 3 große Grundfragen, die er mehr oder weniger bewusst in seinem Leben sich stellt oder sich stellen sollte. Und spätestens heute Abend solltest du das tun. Die erste Frage, woher komme ich? Warum gibt es mich überhaupt? Als Christen sind wir davon überzeugt, dass Gott jeden einzelnen Menschen wollte, so wie er die Menschheit insgesamt geschaffen hat und das Leben schuf, so wollte er auch den einzelnen Menschen. Und zu wissen, dass ich bin, weil Gott selbst mich wollte, dieser unendliche, souveräne, allmächtige Gott, dass der mich will, meine Existenz will und darüber hinaus noch eine Beziehung zu mir will, das gibt unserem Leben Bedeutung und Würde. Wir sind kein Produkt des Zufalls, keine Laune der Natur, wie es ein moderneres Lied singt, sondern wir sind gewollt, geschaffen und geliebt. Du bist gewollt und geschaffen und geliebt von Gott selbst. Ein Psalmist, also einer, der eines der Lieder der Bibel aufgeschrieben hat, der hat einmal in dem Psalm 139 es so ausgedrückt: Du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, das heißt im Leib der Mutter, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Schau, das ist die erste wichtige Frage, woher komme ich? Du kommst daher und bist, weil Gott dich wollte, und jeder Tag deines Lebens steht in seinem Buch. Deswegen bin ich aber auch verantwortlich mit meinem Leben diesem Schöpfer gegenüber, der mir mein Leben gab. Er hat es mir gegeben. Und er wird eines Tages die Frage stellen: Was hast du mit deinem Leben gemacht? Die zweite große Sinnfrage ist: Wohin gehe ich? Irgendwann ist der Zeitpunkt da, da werden wir sterben. Und da möchte ich dir sagen, du bist für den Himmel geschaffen. Das ist Gottes Wunsch. Du bist geschaffen, um die Ewigkeit bei ihm zu verbringen, an einem Ort, den wir uns an Herrlichkeit und Schönheit gar nicht fantastisch genug ausmalen können. Wir sind ja geschaffen nach Gottes Bild, und deswegen will er, dass Menschen, die er geschaffen hat, nach ihrem Tod einmal bei ihm sind. Dafür bist du geschaffen. Und von Gott erwartet zu werden, gibt unserem Leben eine großartige Perspektive. Es gibt einen Mann in der Bibel, den kennt fast jeder, wenigstens dem Namen nach, und das ist Hiob, der Mann, der so unglaublich viel Leiden erdulden musste, und er hat viel über Sterben nachgedacht, und er hat gesagt, wenn ich einmal drüben ankomme, dann werde ich von Gott erwartet und er wird kein Fremder für mich sein. Von Gott erwartet zu sein und zu wissen, auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe mit meinen Augen, er wird mir gar nicht fremd sein. Ich werde ihm sehr vertraut sein. Das ist die große Antwort auf die Frage, wohin gehe ich? Wir müssen aber auch bedenken, wenn unser Leben zu Ende geht, dann wird Gott unser Leben anschauen und er wird es bewerten. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach aber das Gericht, das heißt die Beurteilung. Und dann beurteilt Gott mit seinem Maßstab und nicht wir. Die zweite große Sinnfrage, wohin gehe ich? Und die dritte große Sinnfrage ist dann, warum lebe ich? Wozu lebe ich auf dieser Welt? Ich will dir mein Lebensmotto sagen. Sehr einfach. Mein Lebensmotto ist ein Dank für Golgatha. Mit meinem Leben darf ich eine Antwort geben auf die Liebe Gottes zu mir. Er hat mich zuerst geliebt, er hat mich geliebt, da wusste ich noch nichts von ihm und wollte nichts von ihm wissen. Und da hat er mich schon geliebt und jetzt darf mein Leben eine Antwort der Liebe sein, auf seine Liebe mir gegenüber. Das ist mein Lebensinhalt. Und ich kann dir sagen, es gibt kein Leben, das übertreffen könnte. Es gibt uns, weil Gott eine Beziehung der Liebe und des Vertrauens zu uns will. Deswegen leben wir. Und es gibt dich, damit du Jesus Christus kennenlernst und lernen kannst, was er unter Leben versteht und dass du mit ihm lebst. Und dass du nicht einfach nur für dich selber lebst, sondern dass du dem Gott lebst, der dich errettet hat. Dein Leben soll nicht an Gottes Ziel vorbeigehen. Wenn dein Leben zu Ende ist, sollst du nicht umsonst gelebt haben und dein Leben wäre ganz entgegen dem gewesen, wozu Gott dich geschaffen hatte. Und das ist das Erste, was Christsein bringt. Es bringt uns die Antwort auf die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens. Woher komme ich, also warum gibt es mich, wohin gehe ich, was wird meine ewige Bestimmung sein und wozu lebe ich hier auf dieser Erde? Und das sind Fragen, die sind ganz enorm wichtig und die kann ich nicht dem Zufall überlassen und die kann ich auch nicht der Evolution überlassen. Das muss ich wissen. Ich brauche einen Wert in meinem Leben, auf das mein Leben sicher gegründet ist. Ich bin so froh, dass ich diesen Sinn des Lebens in einer Person finden durfte, der mir alle diese Fragen mit sich selbst beantwortet. Und das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus Christus, der uns das Leben gab. Christsein, was bringt's? Eine zweite Antwort. Christsein bringt unserem Leben Ordnung, Gesundheit, Heilung. Und damit meine ich nicht zuerst die körperliche Heilung von irgendeiner Erkrankung, sondern viel wichtigere Ordnung in unserem Leben. Ich lese einige Sätze aus der Bibel über die Bibel. Da hat also einer geschrieben, was Gottes Wort bedeutet und bewirkt. Und das steht im Psalm 19 und ich lese dort die Verse 8 und folgende. Psalm 19 ab Vers 8. Die Weisung des Herrn, das ist also die Bibel, die Weisung des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Urteile des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Vers 13, auch wird dein Knecht durch sie gewarnt und wer sie hält, bekommt großen Lohn. Ich lese jeden Tag die Bibel, das seit fast 50 Jahren. Und wisst ihr, eine der großen Freuden, wenn ich die Bibel lese, ist, dass Gottes Wort gesund macht, dass Gottes Wort Ordnung bewirkt, Ordnung in meinem Denken, Ordnung in meinen Maßstäben, Ordnung in meinen Beziehungen, die ich lebe, Ordnung, um Versöhnung leben zu können mit Menschen, weil wir schuldig aneinander werden. Gottes Wort bringt Ordnung in mein Selbstwertgefühl. Ich weiß, wer ich bin und ich muss mir nicht im Stolz ein Selbstwertgefühl erarbeiten, sondern Gottes Wort zeigt mich, wie er mich sieht und das gibt meinem Leben unschätzbaren Wert. Gottes Wort macht gesund, weil seine Gebote gut sind. Seine Gebote sind keine Verbote, sondern sind die Mittel Gottes, um unser Leben zum Ziel zu bringen und uns vor Schaden zu bewahren. Wenn Gott sagt, wir sollen nicht die Ehe brechen, dann nicht um uns einzuengen, sondern unsere Ehen glücklich und beständig zu machen. Wenn Gott sagt, wir sollen nicht lügen, dann deswegen, damit unsere Beziehungen zu anderen Menschen gesund und vertrauensvoll bleiben. Wenn Gott sagt, wir sollen nicht töten, dann will er, dass wir Ehrfurcht haben vor dem Leben, auch vor dem ungeborenen Leben. Gottes Wort gibt uns Ordnung, um unsere Gefühle in die richtige Balance zu bringen. Denn meine Gefühle, die sind manchmal kräftig durcheinander. Und dann zu sehen, wie Gott meine Gedanken ordnet, damit meine Gefühle auch wieder in die richtige Ordnung kommen. Da ist so viel drin, was mich gesund macht und gesund erhält. Und deswegen lese ich mit so viel Vertrauen und mit so viel Dankbarkeit, aber auch mit so viel Ehrfurcht Gottes Wort, weil ich begreife, dieses Wort bringt Ordnung und Gesundheit in mein Leben. Und wenn ich dann Menschen sehe, die Gottes Wort mit Füßen treten und ich sehe das Chaos in ihrem Inneren und in ihren Beziehungen und in den Zielen und in der Hoffnungslosigkeit und in der Selbstverwirklichung, dann denke ich, oh, wenn du nur verstehen würdest, wie gut Gottes Gedanken für dein Leben sind. Christsein, was bringt's? Es bringt Ordnung und Gesundheit für unser Leben. Und ich habe darunter Ehen heilen sehen und ich habe schwer psychisch kranke Menschen gesund werden sehen. Und ich habe Menschen gesehen, die körperlich schwer gelitten hatten, weil sie sich Gott widersetzt hatten und als sie sich ihm anvertrauten, auch körperlich gesund wurden. Christsein, was bringt's? Es bringt Ordnung und Gesundheit in unser Leben. Und deswegen vertraue ich mich Gottes Wort immer wieder an, weil ich weiß, dieses Wort Gottes weiß es besser als ich. Und ich möchte jetzt zu dem kommen, was mir das Wichtigste ist. Und ohne Zweifel, das Wichtigste ist, was Christsein bringt. Christ zu sein, das heißt mit Jesus Christus, das ist ja die Religion, die aus seinem Namen sich ableitet, mit diesem Jesus Christus verbunden zu sein, dieses Christsein bringt Versöhnung mit Gott. Wenn du je eine Frage hättest, was bringt mir Christsein oder was brauche ich, dann möchte ich dir sagen, das Dringendste und das Wichtigste, was du brauchst, ist, mit Gott versöhnt zu sein. Schau, unsere Schuld Gott gegenüber besteht nicht einfach nur in Übertretung irgendwelcher moralischer Gebote. Natürlich ist die Übertretung jedes einzelnen Gebotes Gottes etwas, das die Bibel Sünde nennt. Aber es geht um viel mehr. Es geht nicht nur um das Übertreten einzelner Gebote, sondern wenn Gott von Sünde spricht, dann meint sie eine Herzenshaltung, meint sie eine Einstellung. Dass wir nämlich unserem Leben unsere eigene Interpretation gegeben haben, dass wir bestimmen, wie unser Leben geht. Dass wir vielleicht sogar den Bezug zu Gott ganz gestrichen haben und nur noch nach unseren eigenen Vorstellungen und Überzeugungen leben. Wo wir nicht mehr als Geschöpfe Gottes leben, nicht als von ihm erwartete oder für ihn gemachten. Da machen wir Gott zu einem Statisten, vielleicht zu einer Rolle in unserem Leben, die er ab und zu spielen darf, wenn wir es ihm sagen. Aber dafür ist unser Leben nicht gedacht. Wer sich selbst in das Zentrum des eigenen Lebens stellt, der lebt in Sünde, in der Trennung von Gott, in der Verfehlung seines Lebenssinns. Wir haben vorhin dieses schöne Panflöten- und Klavierstück gehört, Christus im Zentrum. Und das Gegenteil davon ist ich im Zentrum. Und die allermeisten Menschen, mit denen ich rede, wenn sie nicht bewusst als Christen leben, die würden das auf die eine oder andere Weise sagen, in erster Linie zähl mal ich und ich mache mein Leben so, wie ich das für richtig halte. Und so hat es auch ein junger Mann mal gemacht, von dem Jesus erzählt in einem sogenannten Gleichnis. Das ist eine fiktive Geschichte, die Jesus modelliert hat, um etwas deutlich zu machen, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht. Und wir lesen diese berühmte Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn im Lukas-Evangelium im Kapitel 15. Ich werde diese Geschichte Satz für Satz lesen und erläutern. Lukas 15, Vers 11. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater: Gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er teilte ihnen den Besitz. Wenige Tage später sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Dieser Vorgang zeigt, dass Gott uns nicht zwingt, mit ihm zu leben und bei ihm zu bleiben. Er hat uns geschaffen für ein Leben mit ihm, aber er zwingt uns nicht dazu. Sonst wären wir Maschinen. Wir wären Marionetten, ohne eigenen Willen, ohne eigene Entscheidungsmöglichkeit. Wir würden nicht mit ihm leben, weil wir ihn lieben oder ihm vertrauen, sondern weil wir müssen oder nicht anders können. Und dieser junge Mann nutzt seine Freiheit und er geht. Das ist ein ungehörter Vorgang. Er schneidet die Beziehung zu seinem Vater ab, nach dem Motto, ich weiß es besser wie du. Das meinen ja viele junge Leute, dass sie es besser wissen als ihre Eltern. Das haben wahrscheinlich alle jungen Leute dieser Welt irgendwann mal geglaubt. Und irgendwann haben sie gemerkt, so schlau sind wir doch wieder nicht. Er entschied, sein Leben selbst zu bestimmen in der Selbstverwirklichung, sich selbst zu vertrauen, seiner eigenen Stärke, seiner eigenen Weisheit. Er hatte seine moralischen Maßstäbe und wollte sich nicht mehr so einengen lassen von dem spießigen Leben seines Vaters. Er hatte sein eigenes Weltbild entwickelt und seine eigenen Ziele definiert, gewissermaßen seine eigene Religion geschaffen, in der er das Zentralgestirn war. Er lebte quasi nach dem Motto, naja, Vater, ich kenne dich und ich weiß ja, dass es dich gibt, aber ganz ehrlich, ich brauche dich nicht. Und so leben viele Menschen. Sie lehnen Gott vielleicht nicht ab. Sie haben eine Vorstellung, ja, vielleicht gibt es so irgendwas. Und viele basteln sich ihren Gott auch selber zusammen. Für mich ist Gott so oder ich stelle mir Gott so vor, als könnten wir Gott erschaffen durch unsere Vorstellung. Aber so hat es dieser junge Mann gemacht. Wir mögen das vielleicht nicht so krass ausdrücken. Vielleicht bist du ein frommer Junge, ein frommes Mädchen, aufgewachsen hier in dieser Gemeinde, hast schon gewissermaßen mit der Muttermilch das Evangelium aufgesogen und du würdest es nicht so krass sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Aber wenn Gott nicht der Herr deines Lebens ist, wenn er nicht das Zentrum deines Herzens ist, wenn er nicht dein Ziel ist, wenn er nicht deine Kraft ist, wenn nicht sein Wort deine Orientierung ist, wenn du ihm einen Platz und eine Rolle zuweist in deinem Leben, aber selber der Herr deines Lebens bleibst, du selbst das letzte Wort sagst, dann bist du nicht besser als dieser verlorene Sohn, der abgedriftet ist, in, wie wir gleich noch sehen werden, in die übelsten Entgleisungen. Dann sitzen wir auf dem Thron des Lebens und wir degradieren Gott zu einem Statisten unseres Lebens. Ich sage noch einmal, Gott hat uns nicht als Maschinen geschaffen, sondern gab uns die Würde der Freiheit und der Verantwortung für unser Leben. Aber wir müssen dann auch das Risiko tragen, eines Tages vor Gott zu stehen und vor ihm Verantwortung zu tragen für unser Leben. Die Liebe Gottes zwingt uns nicht. Und die Liebe Gottes vergisst uns auch nicht. Dieser Vater hat seinen Sohn nicht gezwungen, bei ihm zu bleiben. Er hat ihn aber auch nicht vergessen. Und egal, wie du mit Gott auch umgehst, du kannst ihn nicht hindern, dich zu lieben. Und dir nachzugehen und zu deinem Herzen zu reden. Vielleicht auch heute Abend am 9. November. Und er war dann weit weg von seinem Vater. Er ging, so haben wir gelesen, in ein fernes Land. Er hatte sich weit entfernt von seinem Vater. Du vielleicht auch. Vielleicht hast du dich von Gott, von dem du gehört hast in deiner Kindheit, weit entfernt. Du bist vielleicht das, was deine Nachbarn sagen würden, ein guter Mensch. Aber wer ist gut in den Maßstäben Gottes? Vielleicht ist dir Gottes Liebe egal und vielleicht sind dir auch seine Warnungen egal. Der Erfolg gab diesem Jungen eine ganze Zeit lang recht. Er war ja erfolgreich, er hat dicke Partys gefeiert, hatte viele Freunde. Naja, der Geldbeutel war auch voll. Jemand hat mal gesagt, entschuldigt das vielleicht das ungewöhnliche Bild, aber Satan ist wie ein erfahrener Pokerspieler. Also ich habe in meinem Leben noch nie Poker gespielt, ich werde es auch nicht anfangen, aber erfahrene Pokerspieler, da geht es ja um viel Geld, die spielen mit Anfängern und lassen sie gewinnen. Und dann setzen die immer mehr ein, weil sie an Selbstbewusstsein gewinnen. Hey, ich kann's. Und dann gewinnen sie noch mehr und noch mehr und irgendwann macht der Pokerspieler, der Erfahrene, ernst. Und 3-4 Runden später ist der andere blank. Er hat nicht nur alles verloren, was er gewonnen hatte, sondern auch das verloren, was er eingebracht hatte. Und so ist Satan auch, der große Gegenspieler Gottes, der uns vorlügt. Wir könnten es auch ohne Gott. Und anscheinend gibt uns das Leben eine ganze Zeit lang recht, wie bei diesem Jungen. Und wir fühlen uns bestätigt und wir lächeln über die frommen Leute, die so spießig immer in ihre Kirche laufen. Aber Gottes Wort sagt, die Welt mit ihrer Lust vergeht. Die Welt mit ihrer Lust vergeht. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nun, die Geschichte geht weiter. Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Alles selbstgestrickte Glück war aufgebraucht. Er hatte sich und sein Leben verschleudert. Er hatte seine Ehre verschleudert, seine Selbstachtung. So wie manches Mädchen seine Reinheit aufgegeben hat und damit ihre Würde und ihren Stolz. Seine Würde als Geschöpf Gottes hatte er mit Füßen getreten. Seinen Reichtum hatte er ersetzt durch Schulden. Finanzieller Art und Gewissensschulden. Er hatte seine Gesundheit ruiniert. Denn wenn man nichts mehr zu essen hat, dann wird man schnell ein Wrack. Vielleicht sagst du, mein Leben ist aber kein äußerer Schweinestall. Mein Leben ist gut geordnet, ich bin gesund und auf dem Konto sieht es gut aus und mein Vorgarten ist der gepflegteste der ganzen Stadt. Vielleicht bist du beachtet durch viele Menschen und hast, wie man neudeutsch sagt, eine gute Performance. Aber früher gab es mal einen Schlager, der hieß, aber wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Und wenn stille Stunden da sind und wir mal in unser Herz hören, dann entdecken wir die Wahrheit. Wie viele, die äußerlich so geschniegelt daherkommen, sind innerlich geplagt in ihrem Gewissen durch Depressionen und Zweifel, durch ein angeklagtes Gewissen und ein letztlich verfehltes Ziel. Mit der Frage, war das alles? Und dann suchte er Hilfe beim Menschen. Aber da eine Hungersnot da war, waren die anderen Menschen genauso arm wie er. Wenn er hier heute leben würde, würde er zu Therapeuten gehen und zur Schuldnerberatung. Aber keiner konnte ihm helfen. Die waren alle so elend dran wie er selbst. Sie hatten nichts zu geben. Und weißt du, auf die wirklichen Fragen des Lebens können dir andere Menschen keine Antwort geben. Denn sie können dir nur helfen, noch tiefer in dir nach etwas zu suchen und dann wird die Enttäuschung immer größer. Die Hilfe, die ein Mensch dir geben kann, wenn du Gott verlassen hast, ist nicht besser wie ein Schweinetrog, auch wenn es besser riecht. Die Hilfe, die ein Mensch dir geben kann, wenn du Gott verlassen hast, ist nicht besser als ein Schweinetrog. Sein Stolz hatte ihn sehr weit gebracht, oder soll ich sagen, sehr tief. Und wie tief kann ein Mensch fallen, wenn er stolz ist? Als meine Mutter als junge Frau das, was sie vom Evangelium gehört hatte, über Bord warf und in großes Elend kam, dann ist sie auf die Reise gegangen und dachte, jetzt gehe ich in ein fernes Land, genau wie der, nach USA und dort werde ich mein Leben machen. Und sie sagte ihren Verwandten, die sie zurückliegt, und wenn es mir schlecht geht, wird es keiner erfahren. Das war ihr Stolz und diesem Stolz ging sie schier zugrunde. Als sie am tiefsten Punkt ihrer Drogen- und Alkoholsucht lag, da erkannte sie, wer sie so weit gebracht hatte, sicherlich nicht der liebende Gott. Und jetzt denkt dieser Junge nach. Da ging er in sich und sagte, wie viel Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, gib mir Nachschub. So würden es vielleicht manche von uns gesagt haben. Nein, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Schau, da wird einer plötzlich erwachsen. Er wird ehrlich. Und schau, das ist Das ist der erste Schritt, wie du zu Jesus kommen kannst, und das ist, dass du dich der Wahrheit stellst. Der Wahrheit in deinem Leben, deinem inneren Leben, was gar keiner sieht. Der Wahrheit vielleicht, die alle anderen sehen, aber du willst es nicht zugeben. Eine ehrliche Bestandsaufnahme, die Wahrheit über den eigenen Zustand zu erkennen und zuzugeben. Nicht eine neue Finanzspritze von Papa hätte ihn gerettet, sondern er musste einsehen, ich habe mich in eine Not gebracht, aus der mich auch eine Finanzspritze von Papa nicht erlösen kann. Er brauchte kein Selbstmitleid, sondern er musste Verantwortung übernehmen für sein Leben. Und schau, das ist es, was es braucht. Wer zu Gott kommen will, der muss wahr werden und die Verantwortung für sein Leben übernehmen und sagen, ich habe mich dorthin gebracht, nicht irgendeine andere Menschen, meine Eltern oder mein Nachbar oder mein Chef oder die Bank oder wer auch immer. Nein, ich. Ich bin der Mann oder die Frau. Und das hat dieser junge Mann gemerkt. Das Problem bin ich. Und deswegen überwand er seinen Stolz. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Das ist das Entscheidende, was Menschen oft von Gott abhält. Und das ist ihr Stolz. Ihr Stolz zuzugeben, dass sie es versiebt haben. Ihr Stolz zuzugeben, dass ihr Leben in die Sackgasse führt. Ihr Stolz zuzugeben, dass sie schuldig geworden sind an Gott. Und ihr Stolz zuzugeben, dass sie Hilfe brauchen und nicht nur ein bisschen Unterstützung, sondern die Hände auszustrecken und sagen zu müssen, Herr, ich kann's nicht, nimm du mein Leben in die Hand, nur du kannst es in Ordnung bringen. Er überwand seinen Stolz, er gab zu, wo seine Not war, dass er es verbockt hatte. Und der Vater recht, das heißt Gott recht hatte. Und er hat sich einen schönen Spruch zurechtgelegt. Ich will hingehen und sagen, ich werde ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er wusste, ich habe nicht mehr verdient als der Letzte, auf unserem Bauernhof zu sein. Ich habe nichts verdient, ich will nur eines. Ich will versöhnt werden mit meinem Vater und ich will wieder zu Hause sein. Schau, wenn du zu Gott kommst mit Bedingungen, mit Erwartungen, dann bist du nicht in der richtigen Haltung. Wer zu Gott kommen will, der sollte die Waffen strecken. Und er sollte ihm bekennen, Herr, ich habe mein Leben nicht so gelebt, wie du es willst. Ich bin verantwortlich für den inneren und äußeren Zustand meines Lebens. Und jetzt will ich mein Leben dir anvertrauen. Und dann kommt dieses große Wunder, das so viele Menschen erlebt haben. Da heißt es, er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist Gott. Weißt du, was ich festgestellt habe im Studium der Bibel und im praktischen Leben? Wenn wir zu Gott kommen, ehrlich und aufrichtig und ihm unsere Schuld bekennen, egal was wir gemacht haben, er wird dir niemals einen Vorwurf machen. Das ist interessant. Er wird uns nie einen Vorwurf machen, wenn wir kommen und ihm sagen, Herr, ich habe es falsch gemacht. Ich habe gesündigt gegen dich. Ich habe mein Leben ruiniert und das Leben meiner Familie. Ich habe vor allen Dingen in Beziehung zu dir ruiniert. Wenn wir so kommen, wird er uns nie einen Vorwurf machen. Aber wenn wir nicht kommen, und wenn wir in unserem Stolz verharren und ihm weiter aus dem Weg gehen, dann werden wir einen Vorwurf bekommen. Aber den bekommst du dann erst vor dem Thron Gottes, wenn er deinem Leben Gericht spricht. Gott erwartet uns. Und das ist das Gute. Was bringt Christsein? Es bringt die Versöhnung mit dem Gott, den wir verlassen haben. bringt die Vergebung, unsere Schuld, unsere falschen Herzenshaltung, unsere Selbstverwirklichung, dass wir uns selbst zum König unseres Lebens gemacht haben und wir bekommen Versöhnung mit diesem Gott statt dem ewigen Gericht. Er wollte wieder gut machen. Er hat gesagt, mach mich zu einem deiner Arbeiter. Ich arbeite meine Schulden ab. Und das hat Gott nicht zugelassen, weil wir können Sünde nicht abarbeiten. Wir können Sünde nicht wieder gut machen. Wir können nicht die Waagschale auf die andere Seite kippen. Das können wir nicht. Wir können gar nichts beitragen zu unserer Versöhnung und unserer Errettung und der Vergebung unserer Schuld, als dass wir den ganzen Mistkübel vor Gott bringen und ihm sagen, das ist es, was ich fertig gebracht habe. Mehr habe ich nicht geschafft. Aber danke, dass ich kommen darf, weil du für Sünder gekommen bist, wie ich es bin. Du kannst deine Schuld nicht ausgleichen und du musst es auch nicht. Das ist das Große. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann sagt die Bibel, nimmt er sie bildlich gesprochen und wirft sie in die Tiefen des Meeres und denkt nicht mehr daran. Und dann tut dieser Vater was Überwältigendes, was seinen großen Sohn dann fürchterlich aufgeregt hat. Er gibt ihm drei Dinge, diesem heimgekommenen, abgerissenen Schweinehirten. Erstens, er gibt ihm ein Festgewand. Das ist in der Bibel immer ein Synonym für Vergebung. Die dreckigen Kleider stinken vom Schweinestall, werden abgelegt und er kriegt das Festgewand. Das heißt, ich vergebe dir. Neue Kleider zu bekommen, ist ein Sinnbild der Bibel für ich vergebe dir deine Schuld. Das ist der Grund, warum in vielen christlichen Traditionen Menschen, die sich auf ihr Bekenntnis zu Christus hin taufen lassen, ein weißes Kleid tragen. Das ist das Sinnbild. Zweitens, er gab ihm einen Ring wieder an den Finger. Und der Ring, das war der Siegelring des Sohnes, der ihm Vollmacht gab, als Sohn wieder zu handeln. Er hatte wieder die gleiche Stellung. Er war Sohn des Hauses, nicht Tagelöhner. Und schau, wenn wir zu Gott kommen mit unserer Schuld, dann werden wir nicht einfach der von der letzten Bank oder vom letzten Winkel im Himmel, sondern wir werden Kinder Gottes, seine Söhne und seine Töchter. Das ist die Beziehung, die er will. Wir dürfen Vater zu ihm sagen. Wir kommen zu einem Vater nach Hause, der uns aufnimmt, der uns ja erwartet hat. Das Kreuz von Golgatha, das man da oben sieht, das hier beleuchtet ist, ist ein Bild auf die ausgebreiteten Arme Gottes. Denn so hat Christus seine Arme ausgebreitet am Kreuz und da wartet er auf Sünder. Andere interessieren ihn nicht. Nur die, die mit ihrer Lebensschuld zu ihm kommen und denen gibt er den Ring als Zeichen der Vollmacht und er gab ihm Schuhe. Und das ist das Synonym der Würde. Wenn in der damaligen Kultur man einen Kriegsgefangenen machte, hat man ihm die Schuhe ausgezogen, um ihn zu entwürdigen. Und indem er ihm Schuhe gab, gab er ihm seine Würde zurück. Ich habe so viele Menschen gesehen, die durch Christus wieder zurechtkamen in ihrem Leben, die so abgerissen und zerbrochen und gedemütigt waren durch das Leben, in dem sie gelebt hatten. Und als Christus ihr Leben neu zu machen begann, hat er ihnen Würde gegeben. Und sie waren sich ihres Wertes bewusst, nicht des Wertes ihrer Leistung und ihrer Frömmigkeit, sondern des Wertes, dass sie Gott kannten. Und er gab ihm sein Erbe wieder. Er war wieder Sohn. Ich habe drei Dinge genannt, die Christsein bringt. Erstens die Antwort auf die großen Lebensfragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu lebe ich? Das zweite war Gottes, was Christsein bringt, Gesundheit und Ordnung in unser Leben. Und drittens die Versöhnung mit Gott. Und ich möchte noch ein Viertes sagen, weil es etwas ist, was manche zurückhält, ihr Leben Christus anzuvertrauen. Mir haben viele schon gesagt, Michael, ich würde das gerne tun, aber ich fürchte, ich kann nicht so leben wie du. Und dann sage ich immer, stimmt, Das kannst du auch nicht. Aber nicht, weil ich so erhaben bin mit meinem Lebensstil, sondern weil kein Mensch aus sich das leben kann, was die Bibel sagt. Und das ist das große Wunder am Evangelium, dass er nicht nur unser Schuldkonto auf Null dreht und sagt, so darfst du mal von vorne anfangen, versieb's nicht nochmal, sondern dass er uns ausstattet, uns ausrüstet, uns befähigt, weil er selbst in unser Leben tritt und weil er selbst unser Leben neu macht. Schon 700 Jahre bevor Christus auf der Welt war, hat einer seiner Diener gepredigt, dass eines Tages einer kommen würde, der würde, bildlich gesprochen, reines Wasser über die Menschen gießen, um sie von ihrem Schmutz abzuwaschen. Und dann würde er ihr Herz erneuern, dieses unempfindliche, Gott gegenüber unempfindliche Herz erneuern und ihnen Empfindsamkeit und Verständnis für Gott geben, einen Draht zu Gott, wie man sagt. Und er würde noch etwas tun. Er würde seinen eigenen Geist in das Leben des Menschen geben und ihn dadurch befähigen, ein neues Leben zu führen. Und schau, das ist das Entscheidende der Christen. Das Entscheidende der Christen ist nicht, was sie selber tun. Denn die müssten genauso scheitern wie vorher, als ihr Leben noch nicht Christus gehörte, sondern dass Gott selbst in unser Leben tritt und dass er beginnt, unser Leben zu erneuern. Und deswegen nenne ich diesen Vorgang, wenn ein Mensch sein Leben für Jesus Christus öffnet, auch gerne das Leben Jesus anvertrauen. Herr, ich habe nicht so gelebt, wie dein Wort es sagt. Ich darf heute deine Vergebung in Anspruch nehmen, aber ich muss dir sagen, ich kann's nicht besser. Wenn ich nochmal versuche, dann wird's vielleicht ein bisschen netter aussehen, aber es ist genauso daneben. Ich kann nicht so leben, wie du es sagst. Und dann dürfen wir unser Leben Jesus anvertrauen, so wie wenn du deinen Autoschlüssel jemand anvertraust und der fährt dann. Dem vertrauen wir unser Leben an. Wenn du dein Leben, die Lebensführung, die Lebensherrschaft, die Vergebung deiner Schuld Jesus anvertraust, dann tritt er in dein Leben. Und das habe ich oft mit so viel Begeisterung beobachtet, wie Menschen auf einmal neu wurden. Nicht, weil sie plötzlich bessere Menschen waren, sondern weil sie ihre Unfähigkeit vor Gott bekannt haben und ihm gesagt haben, Herr, mach du mein Leben neu. Das ist das Vierte, was Christsein bringt. Kraft für ein Leben nach Gottes Gedanken. Es waren vier Antworten heute Abend, was Christsein bringt. Die Antwort auf die großen Sinnfragen, die Gesundheit und Ordnung für unser Leben durch die guten Worte Gottes. Drittens, der zentrale Punkt, die Versöhnung mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater im Himmel, dass du sein Kind wirst. Und Kraft für ein neues Leben. Kraft von Gott für ein erneuertes Leben. Und ich möchte dich einladen, heute Abend dein Leben diesem Gott zu öffnen. Ihm zu sagen, was heute Abend habe ich etwas gehört, was Christsein bedeutet. Und vielleicht musst du Gott sagen, ich habe vieles noch nicht kapiert, aber ich begreife, das ist, was ich brauche. Ich brauche Antwort für die Sinnfragen. Ich brauche Ordnung in meinem Leben, innerlich und äußerlich. Ich brauche es, versöhnt zu werden mit Gott. Und ich brauche Kraft, um ein neues Leben zu führen. Und dazu musst du nicht alles verstanden haben. Dazu musst du nicht prall gefüllt voller Glauben sein. Aber wenn du kommst und sagst, Herr Jesus, mit all meiner Unfähigkeit, all meinem Unwissen, vielleicht auch mit meinen Restzweifeln, komme ich zu dir. Und will dir einfach mein Leben öffnen, will dir danken, für das, was du gesagt hast, für das, was du getan hast am Kreuz. Ich will dir danken, dass du am Kreuz von Golgatha meine Gottfeindlichkeit getragen, meine Schuld gesühnt hast, die Strafe auf dich genommen hast, damit ich mit dir, mit Gott Frieden schließen kann. Dieser Herr ist heute Abend da. Er ist überall dort, wo er gepredigt wird. Und da, wenn ein Mensch sein Herz Jesus öffnet in einem schlichten Gebet, dann wird er antworten. Er hat gesagt Und das ist garantiert wahr. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn du noch so sehr nach Schweineschall stinkst oder wenn du noch so edel riechst in deiner Selbstgerechtigkeit, er wird dich nicht hinausstoßen, wenn du zu Jesus kommst. Wir laden dich ein zum persönlichen Gespräch. Du darfst gerne nach Hause gehen und zu Hause dich an Gott wenden im Gebet und ihm das sagen, was du verstanden hast und ihm bitten, dass er in dein Leben tritt. Ich habe es vor bald 50 Jahren so gemacht, dass ich das jemand anders gesagt hatte, ich will zu Jesus kommen, ich weiß nicht genau wie, hilf mir dabei. Das war dann keiner, der mir den Himmel aufgeschlossen hat, sondern jemand, der geholfen hat. Und so lade ich dich auch ein. Ich werde jetzt gleich nachher durch diese Tür gehen und ein Stockwerk tiefer, da warten wir, ich selbst und andere Mitarbeiter, um gerne mit dir zu sprechen, deine Fragen zu beantworten, dir zuzuhören, dir Mut zu machen anhand der Bibel, dass du dein Leben für diesen Jesus öffnest. Du musst nicht dieser Gemeinde beitragen, treten, du musst kein Geld bezahlen. Es geht nur um dich und Jesus und was anderes geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass du erlebst, was Christsein bringt. Und das ist garantiert. Dafür steht Gottes Wort. Und ich möchte jetzt noch beten und du darfst einfach nachdenken. Ja, will ich diesem Jesus mein Leben öffnen? Vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus geöffnet. Vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du sagst, ich will diesen Schritt auf Jesus hin tun. Vielleicht weißt du das alles schon lange. Vielleicht kommst du Sonntag für Sonntag daher, aber du bist nicht versöhnt mit Gott. Und du kannst nicht sagen, wenn ich jetzt, heute Nacht, den finalen Herzinfarkt bekomme, dann bin ich bei Jesus. Wenn du das nicht sagen kannst, dann bist du nicht versöhnt mit Gott. Dann brauchst du Jesus. Und wenn du vielleicht dein Leben Jesus einmal übereignet hast und bist wieder weggelaufen von ihm, in deine eigenen Wege, in deine eigene Frömmigkeit, in deine Selbstgerechtigkeit, in dein frommes Schauspiel oder vielleicht in krasse Gottlosigkeit, er wartet auf dich. Du kannst nicht schlimmer sein wie dieser junge Mann, von dem wir heute Abend hörten. Jesus wartet auf dich.